Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Mit dem Wochenspruch, der über dieser heute neu beginnenden Woche steht, grüße ich Sie, liebe Gemeinde, hier in Schopfloch, herzlich zum Gottesdienst. Beten wir im Wechsel den 111. Psalm. Heute machen wir es so, dass ich Sie bitte, das Eingerückte zu übernehmen, also halb versweise. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen. Groß sind die Werke des Herrn. Was er tut, das ist herrlich und prächtig. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Sie stehen fest für immer und ewig. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Vater im Himmel, du lädst uns ein unter dein Wort, denn du willst uns bei dir haben. Dafür danken wir dir. Du siehst, wo wir herkommen. Du weißt, was uns umtreibt. Welche Gespräche wir noch im Ohr haben. Welche Worte uns bewegen. Du hörst selbst, was in uns nachklingt. Deshalb bitten wir dich, mach uns jetzt bereit, auf dich zu hören. Gib uns ein Wort für unser Herz und gib uns ein Herz für dein Wort. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. Amen. Jetzt hören wir die Schriftlesung.
Die Schriftlesung steht in 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Die Deutung der Heiligen Schrift. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Wir singen jetzt noch das Lied, das Wochenlied 397, Verse 1 und 2.
Liebe Gemeinde, ich möchte mit Ihnen heute einen Bibelabschnitt aus dem 5. Buch Mose bedenken. Er steht nicht in den Predigtextordnungen, sondern ist ein sogenannter freier Text, also der nicht in den Predigttexten, in den 6 bzw. 7 Reihen vorkommt. Aber es gibt noch viele wichtige und interessante Bibelabschnitte, die eben nicht gepredigt werden normalerweise. Also, 5. Buch Mose. Das 5. Buch Mose erzählt uns, wie der Mose kurz vor seinem Tod sich noch einmal an das Volk Israel wendet und ihm das Wort Gottes erneut vor Augen hält. In Reichweite des verheißenen Landes geht der Blick des Mose zurück. Ein Sprichwort sagt, die Erinnerung malt mit einem goldenen Pinsel. Mir sagt, früher war alles besser. Alles besser. Mose aber schaut realistisch in die Vergangenheit zurück. Realistisch. Mose verklärt nicht, die Heilige Schrift verklärt nicht. Sie spricht nicht von den Fleischtöpfen Ägyptens, wie die Leute damals sagten. Fleischtöpfe Ägyptens. Sondern Mose sagt, dass Gott das Volk aus dem, ich zitiere, glühenden Ofen, nämlich aus Ägypten, geführt habe. Glühender Ofen, Ägypten. Durch die ganze Wüste, die groß und furchtbar ist. Die Wüste ist furchtbar. Wörtliches Zitat. 5. Mose 1, Vers 19. Und Mose sagt zum Volk, da hast du gesehen, wie dich der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Auch 5. Mose 1. Trotz all dem Guten, trotz aller Führung, trotz allem Guten, das Gott, der Herr, dem Volk gegeben hat, ist das Volk wieder und wieder und wieder abgewichen von Gott. Hat das Wort Gottes gering geachtet, verlassen. Darum ist die Mahnung, die Mose an das Volk richtet, so wichtig. Hier im 5. Buch Mose. Mose mahnt, hütet euch, wenn ihr bald im Land seid, dass ihr dann den Herrn wieder vergesst. Sonst werdet ihr zerstreut unter die Völker. Sehen wir nicht nur im Blick auf die Vergangenheit, ist Mose realistisch, sondern auch im Blick auf die Zukunft ist Mose realistisch, weil er eben in Gottes Wort gegründet ist. Und Gottes Wort erzählt uns keine Märlein über die Menschen, sondern sagt uns die Wahrheit. Die Wahrheit. Also auch im Blick auf die Zukunft ist der Mose realistisch und sieht genau, dass das Volk wieder von Gott abweichen wird. Auch künftig. Hören wir jetzt 5. Mose 4, Vers 29 bis 31. Wenn du aber dort, gemeint ist die Zerstreuung unter den Völkern, wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Wenn du geängstet sein wirst und dich das alles treffen wird in künftigen Zeiten, so wirst du dich bekehren zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Liebe Gemeinde, das ist eine Verheißung, ein Versprechen Gottes. Er hat eine bestimmte Situation der Israeliten im Blick, nämlich wenn die Israeliten in späterer Zeit wieder Gott vergessen haben und deshalb unter alle Völker verstreut werden. Dort in der Fremde, in zerrissenen Familien, ohne König, ohne eigene Regierung, ohne Tempel, in einem Land mit anderer Sprache, anderen Bräuchen, anderem Recht. In der Fremde würden sie sich wieder auf Gott besinnen, zu Gott umkehren. Eigenartig. Eigenartig, erst wenn ihnen alles genommen ist, besinnen sie sich wieder auf Gott. Eigenartig. Unmittelbar nach Ende des Krieges, 1945, erzählt man, waren die Kirchen in Deutschland voll. Ob es auch bei uns persönlich in Krisen des Lebens zum Nachdenken über Gott kommt, zur Kurskorrektur. Nicht nur die großen Krisen des Lebens, sondern jede Krise soll uns dazu bringen, Gott neu zu suchen, intensiver zu suchen. Wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Gott lässt sich finden. Gott lässt sich finden. Und dann? Dann führen wir unser Leben im Licht der Ordnung Gottes, im Einklang mit den 10 Geboten. Und zwar nicht aus Zwang, sondern aus einem anderen Grund, nämlich die Begegnung mit dem heiligen Gott in seinem Wort, führt uns zur Einsicht, in der Ordnung Gottes zu bleiben, die sich auch in der Schöpfung spiegelt und daher auch unser Zusammenleben im Alltag umfasst. In dieser Ordnung Gottes zu bleiben, das ist für mich und dich das Vernünftigste. Nicht wahr, wenn einem Fisch eines Tages das ewige Schwimmen im Wasser zu langweilig erscheinen würde und der Fisch dann denkt, ja, wer schreibt mir eigentlich vor, dass ich im Wasser bleiben muss? Dieser Fisch hat theoretisch die Möglichkeit, am Ufer ein selbstgewähltes Leben nach eigenen Regeln zu führen. Weiter als bis zum Ufer kommt dieser Fisch allerdings nicht. Sein Erstickungstod ist zugleich das bittere Ende seines selbstgewählten Lebenswegs, seiner Selbstverwirklichung. Sollte es diesem Fisch aber noch mal rechtzeitig gelingen, ins Wasser zurückzukehren, wird er sobald nicht wieder die Ordnung, die Gott für ihn vorgesehen hat, eigenmächtig zu verändern suchen. Sondern jener Fisch wird doch einsehen, dass es ihm im Wasser am besten geht. Dass wir mit den 10 Geboten und dem Gebot Jesu, Gott zu lieben und einander zu lieben, dass wir damit immer wieder in unserem Leben in Konflikt kommen, liegt an unserer Sünde, an unserer Selbstsucht, die uns von Natur aus anhaftet. Hauptsache, es geht mir gut. Was kümmern mich die anderen? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Die Israeliten sind damals immer wieder vom Wort Gottes abgewichen und haben nicht auf die Propheten gehört, von denen ja Mose der Größte war. Die Propheten haben dem Volk dann das Gericht Gottes angekündigt. Das in Form der assyrischen und babylonischen Gefangenschaft eingetreten ist, zum Beispiel. Es war im Jahr 722 vor Christus und 587 vor Christus. Menschen vergessen also den Bund Gottes. Aber in unserem Predigtext steht auch, Gott vergisst seinen Bund nicht. Menschen vergessen. Gott vergisst seinen Bund nicht. Deshalb sagt Mose über Gott: Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Hier ist von derjenigen Gnade und Barmherzigkeit Gottes gesprochen, die das Gericht voraussetzt. Mose sagt zum Volk im Vers vorher: Wenn du geängstet sein wirst und dich das alles treffen wird in künftigen Zeiten, zum Beispiel die assyrische und babylonische Gefangenschaft, so wirst du dich bekehren zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehören. Und dann kommt: Denn der Herr ist ein barmherziger Gott. Die Gnade setzt also das Gericht voraus. Die Gnade setzt das Gericht voraus. Kommen wir gleich noch ein bisschen näher drauf. Wir kommen ja vom Neuen Testament her und nicht vom Alten. Für uns, die wir vom Neuen Testament herkommen, setzt die Gnade Gottes genauso das Gericht voraus. Nämlich das Gericht, das im Leiden und Sterben Jesu unter Pontius Pilatus ergangen ist. Im Leiden und Sterben Jesu am Kreuz ist dasjenige Gericht Gottes ergangen, dass ich eigentlich verdient hätte. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Diese Worte sprechen also von derjenigen Gnade und Barmherzigkeit, die das Gericht Gottes für uns, die Erlösung durch Jesus Christus, voraussetzt. Jesus, der Christus, hat es für uns getragen, obwohl er ohne jegliche Schuld war. Wenn wir also die Worte dieses Predigtextes aus dem Alten Testament auf uns heutige Menschen beziehen, dann ähnlich wie im Alten Testament, aber mit einem gewichtigen Unterschied. Das Ähnliche ist, dass sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament immer das Gericht Gottes der Gnade vorausgeht, der Gnade und Barmherzigkeit. Der Unterschied zum Alten Testament ist aber, dass für uns seit 2000 Jahren gilt, dass das Gericht Gottes an jenem ersten Karfreitag an Jesus erging, für unsere Schuld, zu unserer Erlösung. In ähnlicher Weise wie die Israeliten damals erkennen auch wir Gott als den uns liebenden Gott inmitten seines Gerichtshandelns, das für uns zugleich Handeln zum Heil ist am Kreuz. Es ist also nicht so, wie manchmal behauptet wird, dass im Alten Testament da sei der strafende Gott und im Neuen Testament, da sei der liebende Gott. Das ist falsch. Denn die Liebe Gottes setzt immer das Gericht Gottes voraus. Im Alten und im Neuen Testament. Nur dass im Neuen Testament Jesus am Kreuz das Gericht Gottes für uns getragen hat. Das ist der wesentliche Unterschied zum Alten Testament. Wir erkennen Gott als den uns liebenden Gott am Kreuz Jesu, Da erkennen wir Gott als liebenden Gott. Am Kreuz Jesu, an dem Gottes Gericht über unsere Schuld erging. Und so heißt es folgerichtig im ersten Johannesbrief. Daran haben wir die Liebe, also die Liebe Gottes zu uns Menschen, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus Christus, sein Leben für uns gelassen hat. Also am Kreuz erkennen wir die Liebe Gottes zu uns. Dann heißt es weiter, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns. Doppelpunkt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und jetzt darin besteht die Liebe, Doppelpunkt, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Und woran sieht man es? Und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. 1. Johannes 3, Vers 16 und 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Ganz wichtige Stelle. Daran erkennen wir, der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund nicht vergessen, den er seinen Vätern geschworen hat. Wir haben das Versprechen von Mose über Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben. Das soll uns doch auf unserem Lebensweg begleiten und leiten. Das soll uns heute Morgen immer begleiten, auch wenn wir in schwierige Situationen hinein müssen, wo wir nicht aus- und einwissen. Dies Wort macht uns doch Mut, denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben. Gott steht also zu seinem Wort. Gott hat die Israeliten aus den Völkern ausgewählt. Er hat sie aus der Sklaverei, aus diesem Glutofen Ägypten befreit. Gott hat sie durch das Schilfmeer durchgeführt, durch dieses Todeswasser, sie vom Tod errettet. Gott hat sich auf dem Berg Sinai genähert, ihnen dort sein Wort direkt gegeben, direkt zu ihnen gesprochen. Diese Direktheit zwischen Israel und Gott gilt auch für uns Christen. Uns hat Gott allen verderbenen Mächten Sünde, Tod und Teufel entrissen. Wir haben ja nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, wie die Israeliten damals, sondern mit den Geistern unter dem Himmel, mit Sünde, Tod und Teufel. Uns durch das Wasser der Taufe hindurch im Glauben zu Gliedern seiner Gemeinde gemacht. Unser Ja zu unserer Taufe im Glauben bedeutet, dass wir wirklich zu Gott gehören und ihm in seinem Wort selber begegnen, wo immer wir uns um dieses Wort zu zweit, zu dritt oder noch mehr versammeln. Da ist Gott, da ist Jesus Christus mitten unter uns, auch jetzt in dieser Stunde, hier in dieser Kirche. Er ist mitten unter uns. Unsere Direktheit mit Gott und mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist, die reißt uns gleichsam heraus aus der sogenannten normalen Welt. Zugleich sendet uns Gott aber in diese Welt hinein, denn Gott möchte mit allen Menschen Kontakt haben und sie retten. Nun in der Verbannung, in der Zerstreuung, da fallen die Israeliten inmitten der Babylonier, der Perser und inmitten der anderen verbannten und entwurzelten Menschen auf. Die Umgebung sagt nicht einfach, die Israeliten haben das Gesetz Moses, deshalb sind die anders, sondern sie sagen, die Israeliten leben besonders vernünftig und klug. Mose sagte, 5. Mose 4, siehe, ich habe euch gelehrt Gebote und Rechte, wie mir der Herr mein Gott geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. So kann jeder an seinem Platz das Licht Gottes ein Stückle weit weitergeben. Wenn wir uns bewusst zu Gott und zu Jesus Christus bekennen, im Glauben und im Tun, dann leben wir ein Stück weit anders als diejenigen, denen Bibel und Glauben zurzeit egal sind. Aber wir sind die wahrhaft gehaltenen Leute. Denn der Herr ist, dein Gott ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Amen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit. Du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz. Mach es fest in dir. Amen. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Singen wir aus dem Büchle, das kommt ja im Gesangbuch, 608, 608, 1 bis 4, im Gesangbuch.
Thank you.
Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du in der Bibel zu uns redest. Du zeigst uns in deinem Wort den Weg zum ewigen Leben, indem du uns deinen Sohn Jesus Christus vor Augen stellst und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Hilf, dass wir ihm gerne nachfolgen. Bewahre uns davor, dass uns dein Wort zum Gericht wird, dadurch, dass wir es zwar hören, aber ihm nicht gehorchen. Gib, dass dein Evangelium sich noch mehr ausbreitet in dieser Welt und fange bei uns an. Wir bitten dich für unsere Kirche. Lass das Evangelium von Jesus Christus die Mitte der Verkündigung sein. Und hilf uns, dass wir im Stimmengewirr unserer Tage nicht dem Zeitgeist nachlaufen, sondern auf dein Wort hören und an ihm festhalten. Hilf uns allen, glaubwürdige Zeugen zu sein. Amen. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel. Heiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Vom Wochenlied Herzlich lieb habe ich dich, o Herr, Nummer 397, singen wir noch der dritte Vers. So, zu den Abkündigungen. Danke für das Opfer vom letzten Gottesdienst. 143 Euro. Es ist wie das heutige Opfer für die Aufgaben der eigenen Gemeinde, schwerpunktmäßig für die Umbaumaßnahmen am Gemeindehaus hier und an der Pfarrscheuer in Oberiflingen bestimmt. Und da freuen wir uns ganz arg drüber, dass am nächsten Mittwoch die zukünftige Pfarrersfamilie Platz endlich ins Pfarrhaus einziehen wird. Wir erwarten ihr Eintreffen morgens am 8. ungefähr. Dann werden die Glocken der Oberiflinger Michaelskirche läuten. Falls da jemand dazukommen will, herzliche Einladung. Der Einführungsgottesdienst ist dann am 8. September, 10.15 Uhr hier in Schopfloch. Jetzt am nächsten Sonntag ist hier um 10.15 Uhr Gottesdienst mit dem Pfarrer Steinhelper. Und nicht vergessen, am Schluss möchte ich zum Kirchencafé einladen. Ich muss leider davor springen, aber so ist halt, wenn Spätkirchner ist. Ja. So, ich glaube, ich habe alles, oder? Also gut. Sonst leset es im Blättle nochmal. Also, ich wünsche alle einen gesegneten Sonntag und jetzt singen wir noch meine Hoffnung und meine Freude. Dazu stehen wir auf. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.